Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Weltmeister. Scheiße, jetzt lang gewartet. Bitte nochmal.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Weltmeister-Podcast.
Mit Florian Kraschitzer, kein Weltmeister.
Und Christoph Strasser. Kein amtierender Weltmeister und
Philipp Keider, gerade amtierender Weltmeister, aber weitaus langsamer, wie der Christoph schon gewesen ist.
Das Tiefstapeln muss gar nicht sein, aber wir sind halt wieder zu dritt und wir besprechen heute den 24-Stunden-Weltmeistertitel von Philipp Keider. Und was ich auch noch sagen wollte, möglicherweise gibt es diesen Podcast heute zum letzten Mal.
Ja, mehr werden wir dann, wenn der Podcast rauskommt, morgen wissen, ob ich das überlebe.
Erscheinungsdatum 30. Dezember, wenn jetzt unsere Aufzeichnungen nicht völlig lügen. Und am 31. Dezember gibt es sowas wie einen Silvesterlauf in Graz.
Und ich am Start und nach dem letzten Wochenende, ich nenne es einmal Lauftrainingslager, habe ich keine großen Hoffnungen, dass sie das überleben werden.
Das einzige Gute ist, dass ich nicht mitmache, dann wird es den Podcast sicher nicht mehr geben nächstes Jahr. Dir traue ich zu, dass du die Ziellinie auf allen Vieren am Zahnfleisch irgendwie zumindest überquerst und danach vielleicht wieder regenerieren kannst.
Ja, hoffentlich. Ich werde jetzt jedenfalls noch einmal laufen gehen vorher und danach spontan entscheiden, ob ich heuer erstmalig nicht die 10 Kilometer, sondern nur die 5 laufen kann. Aber ich bin ja jetzt auch schon alt.
Aber reden wir nicht über das, was passieren wird, sondern reden wir über etwas, was vor kurzem passiert ist und was sehr erfreulich ist. Wir haben schon oft über Borrego Springs gesprochen, teilweise wenn es ums Race Across America gegangen ist, um den besten Platz für die Vorbereitung dort zum Akklimatisieren und zum Trainieren. Aber natürlich ist es auch die Heimat der 24-Stunden-Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren. Und wie wir letzte Woche gehört haben, hast du das Race Around Austria sehr gut absolviert, bist Zweiter geworden und hast dann recht spontan oder dir das neue Ziel gesetzt, beziehungsweise war das nicht dein Ursprungsplan, sondern durch die ein bisschen verzwickte Saisonvorbereitung, dass sich alles nach hinten verschiebt, hast du dann, wie gesagt, das Rennen, das so spät stattfindet, nämlich Ende Oktober, Anfang November, passt gut für dich?
Ja, das habe ich mir ursprünglich gedacht, nur ist mir wieder ein kleines Hoppala passiert, wie damals beim Race Around Niederösterreich, wie ich mich nicht zur Staatsmeisterschaft extra angemeldet habe und deswegen nur am Papier Vize-Staatsmeister geworden bin. Bei der Homepage von Borrego Springs ist immer gestanden, ab April steigt das Startgeld. Und ich habe mir gedacht, na, wenn es erst ab April steigt, dann reicht es ja, wenn ich mich im Februar anmelde. Und im Februar gehe ich ins Reisebüro und buche die Flüge und dann habe ich mir gedacht, jetzt dann melde ich mich an und gehe auf die Homepage. Und auf einmal steht dort Sold Out. Aber natürlich habe ich die billigsten Flüge genommen. Das heißt, ich habe nicht mehr stornieren können. Und jetzt bin ich auf Flugkosten von 1.700 Euro gesessen und habe keinen Startplatz gekriegt. Und in meiner Panik habe ich natürlich in Christoph geschrieben, naja, kannst nicht eine Mail hinschreiben, wo ich vielleicht doch draufkommen kann. Und ein Veranstalter, in Jeff, habe ich geschrieben. Und der hat gesagt, na, sie schalten eh noch Startplätze nach dem Ram frei. Aber sicher war das auch nicht. Jedenfalls habe ich mich auf die Wartelisten setzen lassen können und habe bis nach dem Ram warten können, ob ich überhaupt starten darf oder ob ich nur zum Urlaub fahren umfliege.
Ich habe schon wieder vergessen, genau, das war die Episode, wo ich mir kurz gedacht habe, hey Philipp, was ist eigentlich dein Plan? Genau, du kannst dir nicht einen Flug buchen, ohne einen Startplatz zu haben. Und ich kann mich noch erinnern, sie haben immer gepostet auf Facebook und so weiter, es ist schon bald ausverkauft und irgendwann haben sie gepostet, es ist ausverkauft, alle Startplätze sind vergeben. Und irgendwie zwei Wochen später hast du mir geschrieben, du, ich wollte mich gerade anmelden, es gibt nichts mehr.
Ja, nein, mein Plan ist einmal keinen Plan zu haben, das setze ich wirklich eisern durch. Und so wie ich beim Race Around Niederösterreich nicht die Newsletter gelesen habe, habe ich auch den 24-Stunden-Seiten oder RAM-Seiten bis vor kurzem nicht gefolgt auf Facebook. Aber mittlerweile, glaube ich, bin ich schon Top-Fan.
Ja, es ist ganz cool, dass jetzt wieder wir über was sprechen können, wo ihr beide schon teilgenommen habt. Wir haben, glaube ich, noch keine eigene Episode über deine Rennen in Borrego Springs gemacht, sondern es war immer nur so Nebenthema RAM-Vorbereitung. Aber da haben wir jetzt was, worüber wir beide ein bisschen reden können.
Meine Teilnahmen waren vor der Podcast-Zeit und haben wir dann quasi die alten Geschichten nicht mehr aufgewärmt, sondern nur die große alte Geschichte vom Race Across America, aber nicht von Borrego Springs. Und ja, ich finde es auch super, dass wir da heute über was reden können, wo wir eigentlich alle drei ein bisschen Erfahrung haben, weil Flo, du hast zumindest dort schon auf meinem Radl ein paar Runden gedreht. Du schimpfst so immer über meinen braten, weichen Sattel und meinen kurzen Vorbau, aber du bist zumindest dort schon Radl gefahren.
Genau, ich bin auch schon beide, vielleicht kommen wir da später dazu, beide Runden der WM-Strecke abgefahren, sogar auf deinem Zeitfahrer, sogar mit Scheibe hinten dran. Und wenn du da schon ansprichst, können wir es gleich abpacken, das Thema. Der Asphalt ist recht rau. Also es ist dort sicher nicht der feinste Sand drinnen verarbeitet, sondern es ist wirklich brutal rau. Stürzen möchtest du nicht. Aber es schüttelt dir auch ordentlich durch, wenn man da unterwegs ist. Vor allem, wenn man von der alten Schule ist, wieder Straps und 12 Bar reinhaut, no matter what.
Ich glaube, bei 12 Bar ist es dann mehr wie ein Motocross-Strecken. Man hupft dann mehr, aber es ist wirklich sehr unangenehm, weil zu den Mikrovibrationen kommt man die ganzen Schläge hindurch dazu eben. Und das ist über die 24 Stunden schon unangenehm. Und was noch hinzukommt, dass ab 40-50 km/h werden die eigenen Laufrad oder das eigene Abrollgeräusch durch die hohen Felgen und die Scheiben so laut, dass man die trotz Zeit vor Helm richtig, richtig laut hört. Und wenn dann noch die dicken amerikanischen Autos vorbeifahren, nachher hat man über 24 Stunden so eine Lärmkulisse. Also das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht schon.
Aber ich kann mich erinnern, Flo, dir hat das extrem taugt, oder du bist mit der Scheibe immer deswegen gefahren, weil es einen coolen Klang hat.
Ja, das ist, glaube ich, fast das Beste.
Du hast immer gesagt, du lässt die Scheibe wummern.
Genau, das habe ich dort gemacht. Und das habe ich auch in Niederösterreich gemacht. Aber vielleicht ganz kurz, wir drei wissen, was das ist. Jetzt sind wir da so ein bisschen herumgesprungen im Thema, aber es ist die 24-Stunden-Einzelzeitfahr-Weltmeisterschaft. Vielleicht ganz kurz, was ist so der Unterschied zum, ich sage jetzt mal, klassischen 24-Stunden-Rennen?
Der größte Unterschied ist, Windschattenformen ist verboten und das heißt, es zählt wirklich nur die eigene Leistung. Was noch der Unterschied ist, es gibt mitten auf der Strecke eine Stopptafel und da wird man aber in der Regel von den freundlichen Guards da durchgewunken, wenn keiner kommt und ich habe wirklich nur einmal stehen bleiben müssen bei der ersten Runde, gleich da habe ich wieder Pech gehabt. Was noch speziell ist bei der Strecke, ist die Pit Zone in einem Grasverkehr im Christmas Circle und das ist ein riesen Grasverkehr und es gibt auch Laternen und die ist gegenüber von der Pit Zone, das heißt, es ist wirklich finster und die Pit Zone ist auf 20 Meter ausgesteckt und die Betreuer dürfen die nicht verlassen und da sind die Amerikaner richtig, richtig streng.
Grundsätzlich fährt man auf einer Strecke, die ungefähr 30 Kilometer lang ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Man fährt so viele Runden, bis man nach circa 22 oder 23 Stunden sozusagen auf die kürzere Runde wechselt. Die hat dann circa 7 oder 8 Kilometer, weil nämlich die letzte fertige Runde dann nur zählt. Das heißt, wenn du nach 24 Stunden eine Runde halb angefangen hast, zählt die nicht mehr, sondern die letzte beendete Runde. Und damit du quasi nicht das Pech hast, dass vielleicht eine große Runde, die am Ende schon einmal über eine Stunde dauern könnte, quasi verloren ist, wenn du mit 24 Stunden 1 Minute ins Ziel kommst, gibt es halt für die letzten 1,5 Stunden oder so die kleine Runde, dass quasi der mögliche Verlust nicht mehr so schmerzt.
Ja, richtig. Wobei die kleine Runde die schmerzhafteste ist, weil über es gibt quasi, das ist ein Viereck und zwei lange Seiten und zwei kurze. Und bei der einen langen Seite sind kilometerlang Querrillen und es geht nur tuk, 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 tuk. Und das ist richtig unangenehm. Also weicht es besser der kurzen Runde so lang als möglich aus.
Vielleicht dazu, bevor wir jetzt zu deinem Rennen speziell kommen, eine der liebsten Geschichten von mir fast vom Straps ist, du hast das einmal in Borrego Springs, wie du selber gefahren bist, auf die Spitze getrieben und hast dir hast dir sehr viele der kleinen Runden noch gespart, oder? Und bist, wie dein Sieg festgestanden ist, hast dich beim Christmas Circle in die Wiese gesetzt und bist nicht entgegen des Rats und entgegen des Flehens deines Trainers, dem Max, der da mit war, die 900 Kilometer attackiert, die möglich gewesen wären an diesem Tag.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe und ich habe es im Nachhinein auch nicht bereut, obwohl mich einige Leute gefragt haben, was ist bitte los gewesen, weil ich habe circa noch 23 Stunden, 25 aufgehört zum Fahren. Und ich mir gedacht, ich möchte einmal in meinem Leben das verdammte Gefühl haben, dass ich den Schluss genießen kann. Ich habe 23,5 Stunden alles geben, was ich habe und ich will mich jetzt am Schluss einfach nicht mehr gewöhnen. Ich möchte gerne die letzte halbe Stunde in der Wiesn sitzen, was trinken, die anderen zuschauen, klatschen, wenn wir ins Ziel kommen und eine halbe Stunde lang das Rennen genießen. Und wenn ich gewonnen habe, das war zu dem Zeitpunkt halt schon sicher, dann habe ich gedacht, nein, da war ich wie ein kleines, bockiges Kind. Jedes Mal, wenn wir beim Ram unterwegs waren, bin ich am Schluss, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so viel eingekaut die letzten Tage und nicht einmal am Ende habe ich ein bisschen an Spaß beim Radlfahren. Da bin ich nur angetrieben und ich dachte, nein, jetzt das gönne ich mir eine halbe Stunde in der Wiesn sitzen. Bin ich am Christmas Circle gesessen, habe mich gefreut und habe 886 Kilometer gehabt. 900 wären sicher drin gewesen, aber das war mir in dem Moment einfach komplett egal, weil das war das, wo ich eigentlich 24 Stunden auf der Bahn fahren wollte in dem Jahr. Dann habe ich das aber absagen müssen, weil ich krank war oder eigentlich verkühlt war. Und dann war für mich Borrego Springs auch so innerhalb von 3 Wochen quasi die Website durchforstet. Einen Startplatz hat es damals noch gegeben, da war der Andrang nicht so groß. Und schnell einen Flug gebucht und dann war das eigentlich ziemlich spontan. Und dann war ich echt sehr erleichtert, dass ich da 886 Kilometer runtergebogen habe.
Vor allem hast du die Reihenfolge beachtet. Zuerst anmelden, dann Flug buchen.
Richtig, es war zwar nur vielleicht ein Tag dazwischen, aber die Reihenfolge haben wir schon zu Herzen genommen. Ja. Damals war es bei mir jetzt so, da war der Max, dein Trainer auch und mein Trainer mit als Ein-Person-Crew. Und die haben das auch erst vor Ort richtig gesehen. Die Betreuerzone wirklich streng, wirklich knapp. Und du darfst nicht irgendwo an der Strecke betreuen. Es ist wirklich überhaupt nicht erlaubt, dass du eine Flaschenübergabe machst außerhalb der Zone. Du darfst da nichts wegschmeißen. Du darfst da keinen Defekt reparieren lassen. Du musst quasi selber dein Bahnenzeug mit haben, weil außerhalb der Pitzone darf dir niemand helfen. Das heißt, wenn du am anderen Ende einen Botschen hast, musst du das selber richten. Und ja, wir haben uns das halt wirklich in kürzester Zeit vor Ort irgendwie spontan überlegt, wie muss man da jetzt tun. Und dann war halt unsere Lösung so, dass ich quasi pro Runde so 55 Minuten in dem Bereich eine Flaschen Ensure und eine Trinkflaschen mit Elektrolytgetränk kriege. Und das heißt, der Max hat da jedes Mal von der ersten Möglichkeit in der Pit-Zone bis zum letzten Millimeter quasi ist er durchgesprintet. Ich habe das Ensure genommen, auf Ex austrunken, weggeschmissen, das Leere und dann noch schnell die Trinkflaschen ins Radl geschoben und das ist immer gerade so ausgegangen. Es war ein Wahnsinnsaufwand für ihn.
Ja, das glaube ich. Bei dir war es ja noch erlaubt, dass man die eigene Trinkflaschen wegschmeißt, oder? Oder war das bei dir auch schon verboten?
Ich habe es innerhalb der Zone, das war das Erste, ich habe meine leere Trinkflaschen weggeschmissen, dann habe ich die frischen Sachen gekriegt und am Ende außerhalb der Zone habe ich auch noch das leere Ensure wegschmeißen dürfen, allerdings hat es der Max innerhalb von einer Minute sofort eingesammelt. Also das hat er dürfen, quasi mein leeres Flascherl dann aufglauben.
Ja, mittlerweile haben sie die Regeln verschärft. Ich war auch noch der Meinung, dass ich das auch darf und am Renntag quasi haben sie uns gesagt, wir dürfen gar keine Flaschen mehr wegschmeißen und ich darf auch ja keinen Schuh nachher wegschmeißen und keiner darf die Pizza verlassen. Das heißt, dann haben wir einen richtigen Stress gekriegt, leere Flasche übergeben, Ensure nehmen, Echsen, neue volle Flasche nehmen und aus der Pizza. Und es ist sie mit zwei Betreuer gerade noch ausgegangen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das mit einem Betreuer jetzt noch möglich wäre.
Wenn er Max Kinselbauer hast, vielleicht. Der ist wirklich.
Der ist richtig flink.
Der Flo hat es vielleicht auch drauf, aber ich sage einmal, also jetzt ernsthaft Betreuer, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, für die ist es ganz, ganz schwierig. Da braucht man wirklich, da sieht man dann auch wirklich, wie wichtig jemand ist, der da alles drauf hat.
Ja, bei uns war es auch so, dass wir eigentlich dann ziemlich für Aufsehen gesorgt haben in der Pizzone, weil für die anderen es so professionell gewirkt haben. Also wir sind die einzigen gewesen, die da nicht stehen geblieben sind, sondern durchgerollt sind, zwar in Schritttempo, aber trotzdem. Und wir haben uns das einmal mitgestoppt, wir haben circa 7 Sekunden pro Runde verloren, wenn wir schnell waren, wenn wir langsam waren, 11 Sekunden ungefähr.
Apropos gute Betreuer, der Kogi, mein Teamchef vom Ram, hat zum Beispiel beim 24-Stunden-Bahnrekord auch quasi geübt und trainiert und ist immer mitgesprintet mit der Floschen und er hat sich dann beim letzten Training eine Zerrung geholt. Und das darf halt auch nicht passieren, weil wenn du einen Betreuer hast und der verletzt sich, auch wenn der Flo jetzt dann bald ein begnadeter Läufer sein wird.
Ja, wahrscheinlich.
sowas kann nicht auch immer passieren. Das heißt, zu so einem Rennen mit einem Betreuer hinfahren ist schon ein gewisses Risiko.
Ja, das schon. Einer von den Betreuern, die mit waren, der ist jetzt knieoperieren gewesen, aber nicht wegen einem Rennen, sondern das war eh schon geplant. Aber er hat extra seinen OP-Termin verschoben für mich, dass er noch mitfliegen kann.
Jetzt haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Bild gezeichnet von dem Rennen dort, von der Stimmung dort. Du hast gesagt, am Christmas Circle steht eine Laterne. Vielleicht jetzt noch das Fun Fact. Borrego Springs ist eine Dark Sky Community. Also da ist wirklich, also es ist mitten in der Wüste, da gibt es rundherum wirklich nichts. Und dann schalten die in der Nacht auch noch ihre Straßenlichter aus, beziehungsweise gar nie an. Es ist wunderschön, dort Sterne zu beobachten. Ist aber nur mittelmäßig zum Radfahren. Also es ist wirklich stockfinster.
Ja, so ist es. Dafür sieht man, die Sterne schön bei uns war, ich habe es nicht so schön gesehen, weil immer wieder Wolken durchgezogen sind. Und mit Zeit vor allem den Kopf hochzuheben, ohne dass man sich das ins Knack haut, den Spitz, das ist auch nicht so einfach, bin ich dann draufgekommen während dem Rennen. Weil ich habe extra den Merksatz von dir bedacht, Christoph, wie du gesagt hast, in der Nacht ist so wunderschön, schau dir die Sterne an. Also ich hätte es probiert, aber ich habe es leider nicht zusammengebracht so gut.
Wir sind einmal am Abend vor dem Ram dort gesessen, beim Abendessen, und dann ist plötzlich das Licht ausgefallen, oder? Da war ein völliger Stromausfall im ganzen Ort, also da sind wir im Hotel, ist alles finster gewesen, und das war wirklich ein beeindruckender Moment. Da hast du Sterne gesehen, das war unfassbar.
Ist es wirklich, also es ist wirklich beeindruckend. Aber benötigt dann auch die richtige Ausrüstung. Also da muss man schon, nicht wie bei manchen 24-Stunden-Rennen, wo man so mit so ein bisschen einer Funzel sich durchschummeln kann, sondern da braucht man einen ordentlichen Scheinwerfer.
Ja, richtig, das ist wirklich zu empfehlen, weil ja, es gibt nirgends Licht. Wie du sagst, bei uns bei den 24-Stunden-Rennen sind manchmal Notfalllichter vom Roten Kreuz aufgeschaltet oder man fährt durch Ortschaften, wo es eine Laterne gibt, aber dort gibt es wirklich gar nichts und an einem Licht sollte man da nicht sparen. Und dadurch, dass beim Christmas Circle ein stockfinster ist, das hat mir ja schon du und der Max vorher erzählt, war die Frage, wie erkenne ich meinen Betreuer, weil wenn da 5 Radlfahrer durchfahren und jeder schreit, würde ich den nicht finden. Jetzt haben alle netterweise von mir rosane Blinklichter gekriegt, die haben sie tragen müssen und so habe ich so rosa Blinken gesehen und ich habe bevor ich im Christmas Circle selber habe ich mein Vorderlicht auf grün umgeschalten, weil die Lampen kann das und dann haben sie gewusst, okay, jetzt komme ich und so haben wir uns wirklich wesentlich leichter dann.
Jetzt stehen in Straps seine 886 Kilometer. Was war dein Ziel, wie du da hingefahren bist? Also es war so, der Straps wurde jetzt so ein bisschen verkaufen als Plan B, aber dann hast du den Ball nicht aufgenommen und hast gleich gesagt, nein, es war schon im Februar geplant.
Also das war einfach mein Fehler, ich habe das falsch in Erinnerung gehabt.
Also war schon doch von Anfang an Teil deines Ziels. Mit was für Erwartungen und mit was für einem Ziel bist du dort dann am Start gestanden?
Ich habe mit Straps ja schon vorher philosophiert, was möglich ist und ich habe gewusst, wo meine Fettmax-Zone ist. Die Frage ist nur, ob ich die weiter halten kann. Das ist immer das Schwierige, weil es ist schön, was ein Test aussagt. wie der Metabolismus funktioniert, aber das große Fragezeichen ist, ob man selber auch der Druck dann. Und ich habe dann eben erzählt, was ich in der Aero-Position für Wattdruck muss, für wie viel kmh. Und es war dann so, dass ja aktuell der Rekord bei 913 bei dir ist.
Jetzt hat nämlich der Flo was unterschlagen und ich wollte es selber nicht sagen, weil es uns so selbstherrlich klingt, aber ich bin ja ein zweites Mal mitgefahren, da habe ich 913 gemacht.
Genau.
Weil da bin ich dann bis 24 Stunden durchgefahren und war auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass dort jemand über 900 gefahren ist. Und ich glaube generell ohne Windschatten im Freien hat es beim Rennen die 900 erst einmal gegeben. Die anderen waren 24-Stunden-Rekorde, wo man halt keine Stopptafel hat und vielleicht nicht so holprige Straßen.
Genau, und kein Christmas Circle. Das ist auch ausschlaggebend. Und wir haben eben, du hast mir gesagt, wenn ich in meiner Fettmax-Zone bleibe und die da drucken kann, nachher schlage ich den Rekord. Und ich habe es auch gewusst, dass das möglich ist. Das große Fragezeichen war immer, ob ist der Druck. Und somit war mein absolut oberstes Ziel war eben der Streckenrekord. Und das habe ich natürlich nie wem gesagt, weil ich will mir nicht selber noch mehr Druck aufbauen. Und so war das zweite Ziel, die 850 Kilometer zum Schaffen. Und ich habe gewusst, wenn ich 850 schaffe, dann kann ich das Rennen auch gewinnen. Das große nächste Fragezeichen, das gekommen ist, waren die Gegner. Und da ist ein gewisser Ralf Dezeviskor am Start gestanden. Und das ist ein richtig, richtig schneller Radlfahrer. Und vor allem, was so nah stark an ihm ist, ist sein Mindset, der lässt sich von nichts beeindrucken, sondern fährt seinen Stiefel einfach runter und da kann neben ihm eine Bombe einschlagen, ist ihm das auch egal, fährt einfach weiter, so wie er gerade fährt.
Ich glaube, der Ralf fährt das ganze Jahr bei minus 50 Grad und um Mitternacht fährt er jeden Tag in Luxemburg von seinem Haus in die Arbeit und wieder retour und in der Mittagspause geht er auch trainieren, eine Stunde. Und er kommt im Jahr auf 40.000 plus Kilometer oder so, wo es jetzt nicht heißt, dass er schnell ist, aber er ist halt auch einer, der die Tortur in der Schweiz gewonnen hat, der das Race Across Italy gewonnen hat, der beim Ram Zweiter war, der den 24-Stunden-Outdoor-Bahn-Rekord hat. Und er ist einfach einer der allerbesten, gerade Zeitfahren und 24 Stunden ist halt wirklich seine große Stärke und der ist, glaube ich, unzerstörbar. Das Einzige, ich habe schon sehr oft analysiert, warum er nicht zum Beispiel Ram-Sieger oder Ra-Sieger geworden ist. Was bei ihm halt ist, er fährt sehr schnell, bleibt aber eher öfters stehen. Das heißt, er fährt Vollgas und macht eine Pause. Wenn man die Geschichte hört vom Race Around Austria, wo der Lukas Kienreich erzählt hat, er ist vom Ralf überholt worden und später hat er zurück überholt, weil der Ralf
Schnitzelessen
gesessen ist und Schnitzel gegessen hat und eine Stunde später ist er wieder überholt worden vom Ralf. Nur war natürlich klar, dass er das 24 Stunden wahrscheinlich ohne Schnitzelpause durchziehen wird.
Das war der erste Fakt. Und zweitens ist er das auch sehr zermürbend für den Gegner, wenn man den vor sich überholt und der sitzt draußen in einem Wirtshaus Schnitzel essend in der Radlmontur und fährt dann wieder weiter und überholt ihn dann wieder. Das muss ja auch sehr zermürbend sein. Und wie du sagst, die Pausen beim 24-Stunden-Rennen waren weg. Nur haben ja wir spekuliert auf das, was bei Ralf, was wir immer gesehen haben bei Fotos, nicht gut ist, nämlich seine Aerodynamik. Und da haben wir darauf spekuliert, dass er ja bei seinem 24-Stunden-Weltrekord ist er 270 plus minus Watt gefahren. Und das, da war er sicher in Topform. Im November hat er mir schon gesagt, er ist gerade nicht in der Topform. Und dann haben wir spekuliert, okay, der muss viel mehr Watt treten. Und einen Tag vor dem Rennen habe ich mich mit Ralf getroffen und sind wir gemeinsam trainieren gegangen. Und auf einmal hat er seine Auflieger um 4 cm runtergestellt. Und ich sage so zum Ralf, du sitzt jetzt anders am Radl oben. Und er hat nur drauf gesagt, ja, ich habe es probiert, ich fühle mich wohl. Und auf einmal sitzt er absolut aerodynamisch am Radl. Ja, und dann habe ich natürlich nicht mehr so gut geschlafen.
Die Psychospielchen in Borrego Springs ist auch vorm Ram immer wieder spannend, weil inzwischen sehr viele dort Vorbereitung machen und man fährt sie dann immer wieder über den Weg auf den wenigen Straßen, die es dort gibt. Und dann schaut man schon immer sehr genau auf Setup, auf wie definiert sind die Unterschenkel, wie eng ist das Trikot, wie sehr spannt so mein Bauch herum. Und da lässt man sich natürlich ungern in die Karten schauen.
Mein Trick funktioniert, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Ich habe immer beim Start Trikot am Körper nur größer, damit es halt ausschaut, als wäre ich dünner. Heutzutage muss das Trikot immer hauteng sein. Das heißt, da funktioniert das Schmäh nicht mehr. Aber ich denke, der Ralf ist vielleicht da ein sehr, sehr guter Psychotrickser, oder? Denke ich mir. Weil vielleicht ist das mit dem Schnitzelessen auch nur Psychospielchen. Vielleicht ist das gar nicht wirklich. Vielleicht posiert er nur mit dem Schnitzel, um die Gegner zu zermürben. Und vielleicht hat er seine Aero-Position auch nur für die Show verändert. Oder er hat es vielleicht schon früher verändert gehabt und hat nicht drüber geredet.
Nein, aus Erfahrung kann ich sagen, der Ralf spielt das nicht. Ich kann mich erinnern, mein erstes Zusammentreffen mit ihm war beim Glocknerman. Und da gibt es in dem Hotel Nova Park da das Abendessen, was man da dazu bucht. Und er ist beim Abendessen gesessen und hat am Vorabend ein Bier getrunken. Und ich habe mir gedacht, bitte, das gibt's doch nicht. Und nach dem Rennen, also im Glocknerman, ist er Erster geworden und ich Zweiter. Und sage, hey, du Wahnsinniger, trinkst noch Bier? Und er sagt nur trocken drauf, das war eh nur ein Radler. Also der ist schon so locker.
Aber jetzt wieder zurück zum Rennen. Das habe ich auch gewusst, deine große Stärke ist wirklich, dass du sehr, sehr gut am Radl sitzt. Also du trittest natürlich viel Watt, aber nicht so viel als der Ralf. Bist aber trotzdem schneller, weil du einfach, du bist schmäler bei den Schultern, du bist etwas leichter. Und das Gesamtpaket an Aerodynamik, da holst du aus deiner möglichen Leistung mehr Speed, außer der Ralf ist wirklich so eine Maschine, aber halt auch sehr brat im Vergleich zu dir.
Das ist richtig, der hat sicher mehr Fläche und ich habe definitiv den schönsten Aerohelm auch und man weiß, dass Style genauso schnell machen kann.
Jetzt hast du die perfekte Überleitung gemacht zu einem Video, das du gepostet hast in deiner Story und das wir uns jetzt auch anhören. Da geht es nämlich genau ums Thema, warum dein Helm so schön ausschaut.
Und das funktioniert sehr gut. Am Kopf habe ich auch einen Helm von Bock. Warum orange, denken sich die meisten. Die rufen wir vielleicht auch schon die Style-Polizei an. Es gibt eine einzige Antwort auf die Frage, weil es nur einen orangen Apfel haben gegeben hat. Bock darf man gerne einen weißen schenken, dann setze ich einen weißen natürlich auch auf, habe kein Problem damit. Passt vor allem für meine Aero-Position richtig gut, fügt sich eh ein, weil es nutzt nichts, ein schneller Helm, wenn er nicht zur Position passt. Gut, dann ist noch die Frage sicher, warum fahre ich auf einer Shimano Schalte mit SRAM-Kettenplattel? Da gibt es eigentlich auch nur eine Antwort, weil es nur viel haben, ein 55er Kettenplattel zu einem gescheiten Preis gegeben hat. Da darf man sich auch gerne einen Rotor, das cool passt, ein 55er oder 56er Kettenplattel geben, dann verwende ich das natürlich gern. Dann ist gestern noch der Kommentar gekommen, warum ich die Flaschenübergabe so deppert mache, vom Eibig Wolfgang. Der weiß natürlich, wie eine Flaschenübergabe funktioniert, nachdem er Olympiamedaille, eine goldene, schon gemacht hat. Das hat den einzigen Grund, warum es so nicht so ist. Ja, zündig ist es. Ein Radl hält das natürlich aus am unten. Das hat den einen Grund, weil die Wechselzone 20 Meter nur lang ist und wenn ich es so nehme, wäre es halt irgendwie umgreifen, damit ich es hinten reinstecken kann. Deswegen greife ich gleich verkehrt hin und stecke so eine. Das ist der einzige Grund. Ja, sonst gibt es eigentlich eh nichts mehr zum sagen, außer das eine, die Style-Polizei ist mir wurscht, aber wenn ich schnell genug bin, dann wischt es mich sowieso nicht.
Tut beim Zuschauen immer weh, wenn so ein Radl, so ein schönes Radl, umfliegt, aber selber bin ich da inzwischen auch schmerzbefreit. Das ist immer nur das erste Mal tut weh, aber sobald die ersten Schrammen da sind, dann sieht man es ein bisschen lockerer.
Ja, aber es war so lustig, du stehst dort vor der Unterkunft, oder so auf der Terrasse, glaube ich, war das, und das Radl lehnt hinter dir, dass man halt alles schön im Blick hat. Hat ein bisschen so professionell ausgeschaut, bis auf den orangen Helm, der hat nicht professionell ausgeschaut.
Wie war denn das Radl ausgerichtet? Hat man die Kurbel mit Kettenblatt gesehen oder in die andere Richtung?
So wie es gehört, man hat alles gesehen.
Auf sowas schaue ich nicht, keine Ahnung. Aber es war wirklich so lustig, weil du redest da ganz ruhig und erklärst da alle Details und dann macht es einen Clasher und das S-Werks Zeitfahrradl schmeißt zu. Das ist, ich kann sagen, ein echt gutes Radl und das ist auch nicht gerade günstig. Und du hast das völlig stoisch so, ja, mein Gott, fliegt halt das Radl um, aufgestellt und hast weitergeredet.
Ja, besser es fliegt um, allein als ich sitze oben. Und wenn es liegt, dann ist es ja eh schon passiert.
Ja, und der orange Helm ist wirklich sehr schnell und der scheint gut zu gehen auf Willhaben, weil die Anna Kofler fährt den auch, oder hast du gar ihren aufgekauft?
Die Anna hat auch einen Pockhelm, aber ich glaube, den gibt es nur in orange. Und meinen gibt es auch auf Willhaben nur in orange, weil sonst sich jeder kalt.
Der von der Anna ist das Lord-Helmchen-Modell mit den breiten Enden Richtung Schultern und deiner ist ein bisschen schmäler. Also ist er jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass überhaupt irgendein Zeitverhöhung auf dem Planeten gut ausschaut, aber diese Modelle sind definitiv nicht in den Top 3 der Ästhetik zu finden.
Das nicht, aber im Nachhinein bin ich von meinem Betreuer gelobt worden, dass ich den Helm habe, weil sie mich dadurch viel besser erkannt. Weil keiner hat sonst so einen Helm oder keiner ist auf Willhaben vielleicht angewiesen, das kann auch sein.
Aber du hast dann doch ziemlich optimiert, du bist auch mit Zeitfahr-Einteiler gefahren und ohne Taschen und wir haben es jetzt schon zur Genüge besprochen, die kurze Wechselzone. Das heißt, du hast kein Reservegel oder einen Riegel oder irgendwas dabei gehabt, sondern wenn eine Übergabe nicht geklappt hat, dann warst du eine Stunde am Trockenen unterwegs.
Nein, das nicht. Wir haben uns die komplette Ernährungsstrategie neu überlegt und sind mit einem, in der Aeroflasche habe ich ein Konzentrat drin gehabt und da habe ich nur alle 6 Runden die Flaschen tauschen müssen und somit, und da habe ich selbst eine Spülung gehabt und es ist sie ausgegangen und es ist sie selbst ausgegangen, obwohl ich einmal in der Nacht die Flaschen verloren habe. Also es war jetzt nicht so tragisch und wir haben uns das wirklich alles genau überlegt, wie wir was machen. Und der Martin, der macht das, und der Vogt, die machen das sehr genau. Das sind, die würden sie zum Beispiel zuerst anmelden und nachher Flüge buchen. Die haben Kisten mitgehabt und da haben sie alles für alle Eventualitäten alles mitgehabt und alles doppelt. Das heißt, selbst wenn ich einmal trocken reingekommen war und es war nicht geplant gewesen, hätte es 3 Sekunden gedauert, weil sie haben alles griffbereit gehabt.
Pannenset, wo hast du das mitgehabt?
Ja, Pannenset war auch die Überlegung, unter den Sattel das alles einpicken. Im Nachhinein habe ich mir, es gibt ja so 3D angefertigte Boxen und so eine habe ich mir besorgt und da habe ich das drin gehabt und deswegen habe ich Aeroflaschen an mein Modell wechseln müssen, weil das natürlich nur für das eine angepasst war. Es war ein bisschen mühsam, im Endeffekt hat es sich aber ausgezahlt, obwohl ich durch, man kennt eh die Marken, die Aeroflaschen, die am meisten sabbert. Das heißt, das Radl war komplett verdreckt und die Flaschen hat nachher gut drin gehalten, weil das alles pickig war, am Anfang nicht so gut. Ja, und das Radlputzen war dann das Problem ja danach.
Jetzt ein Thema, wo ich mich nicht so gut auskenne, zumindest sicher nicht so gut wie du. Du bist ja normal immer auf Tubeless unterwegs, aus voller Überzeugung. Da hast du jetzt andere Reifen verwendet mit Schlauch. Was waren da die Überlegungen und wieso gerade auf einem Kurs, wo man irgendwie sagt, da ist vielleicht das Pannenthema noch ein bisschen wichtiger, weil da wirklich mehr passieren kann?
Die Überlegung war die, dass ich, wenn ich eine Panne habe, ist immer mein Set, dass ich das Tubeless-Ventil rausnehme und dann in den Schlauch reingebe. Nur bei der Scheibe kommt man nicht zu den Ring hin, der das Tubeless-Ventil haltet, weil das direkt in der Scheibe ist und man braucht eine bogene Spitzangel. Und somit haben wir gedacht, das tue ich mir gar nicht an, dass ich das nicht in der Hektik rauskriege, sondern ich fahre die einmal mit Schlauch und dann rüste ich wieder um auf Tubeless.
Vorderradl?
Vorderradl, genau, war auch mit Schlauch. Ich wollte da nicht 2 verschiedene Systeme fahren, sondern bin alles mit Schlauch die einmal gefahren.
Bist aber pannenfrei geblieben?
Ich bin pannenfrei geblieben. Es war nicht so tragisch, wie ich glaubt hätte. Ich habe schon von der Xandi Meixner die wildesten Geschichten gehört. Weil die hat viel Pannen gehabt und es waren eigentlich schon relativ wenig, muss man sagen. Ich habe 3 oder 4 gesehen während die 24 Stunden.
Es ist auch, das meine wenige Erfahrung, die ich habe, aber es ist zwar rauer Asphalt, aber nicht scharf oder spitzkantig. Also es rollt zwar nicht sonderlich gut, aber besonders gefährdet für Bahnen ist, wenn man am Asphalt bleibt, eigentlich nicht.
Ja, wenn man vom Asphalt runterkommt, nachher fällt man sowieso ziemlich hart, weil es ist ja nur Sand und der Raffen, der sich eingraben. Aber was mich gewundert hat, sind Kehrmaschinen gefahren, zwei Tage vorher, und haben das wirklich in Radfahrstreifen, der überall in Amerika quasi vorhanden ist, wirklich sauber gemacht.
Ja, überall in Amerika
nicht.
Eher nicht, aber sagen wir mal so in Kalifornien. Kalifornien ist schon ein besonders cooler Bundesstaat und vor allem sehr radfahraffin.
Okay.
Es gibt dann so im Mittelteil schon Bundesstaaten, die weniger, sagen wir mal, lustig sind zum Durchfahren.
Da fliegen schon einmal Bierdosen aus dem Autofenster Richtung Radfahrer.
Aber irgendwie ist trotzdem, wie hast du das gefunden, der Kurs ist schnell, oder? Es sind ein paar Höhenmeter drinnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an die 100 Höhenmeter pro Runde, richtig. Grob. Also klingt jetzt noch deutlich Höhenmetern, aber man merkt es fast nicht. Man hat einen, so einen leichten Anstieg, der sich so ein bisschen hinschmiert, aber da ist manchmal ein Gegenwind. Das ist natürlich die Passage, wo man langsamer ist, aber da führt man eine halbe Runde lang immer leichtes Gefälle. Ich kann wirklich schön dahin ziehen und man kann alle Kurven voll fahren. Bei der Stopptafel hängt es ein bisschen davon ab, ob die Marshalls einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag. Ich habe das zum Beispiel so erlebt, da war einmal dann eine Streckenpostin dort, also ein weiblicher Streckenposten. Ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig gendert in der weiblichen Form.
Sag einfach Marshall, dann bist du sicher.
Richtig, in der englischen Spruch gibt es das nicht, das ist ja sehr angenehm. Genau, Female Marshall, und der war sehr streng, der hat immer aus Prinzip... Der hat sich durchgesetzt und da muss man stehen bleiben, Stopptafel. Und wenn du quasi so am letzten Meter kurz vorm Ausklicken, hat sie die dann durchlassen. Und dann hat es aber gemütlichere gegeben, die schon aus 100 Meter Entfernung quasi gewunken haben, dass man durchfahren kann. Aber trotzdem, auch wenn man dort kurz stehen bleiben muss, es ist eine schnelle Strecke, die richtig gut ruht. Wie ist dir das vorgekommen, auch so in die letzten Trainings?
Also, ich habe mir gedacht, arg, wie schnell ich Radl fahren kann. Also ich hab die Wattwerte geschickt und die kmh, und dann hast du gesagt, ja, oder bist du zu dem Entschluss gekommen, dass die 913 fallen könnten. Es war so, also, es ist so ein richtig schneller Kurs. Ich weiß nicht, ob der orangene Helm mich schnell macht oder ob es dann der Zeitveranzug war. Im Endeffekt ist es einfach eine Kombination aus allen, die es dann wirklich schnell macht, vor allem wenn man das im Training oder daheim nie fort, weil wir ja setzt sich einen Zeitfahrhelm aus Gaudi auf oder zieht sich einen Zeitfahranzug an, wo man eh nicht allein reinkommt. Das ist ja gar nicht so lustig.
Vor allem kann man auch nicht so oft anziehen. Also, wenn man den fünfmal angehabt hat, dann ist er ja schon so weit, dann
funktioniert das
dann
nicht
mehr. Dann funktioniert er nicht mehr.
Ich hätte mich da auch nicht drüber traut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin damals immer, das ist jetzt auch schon ein 2016 und 18, da waren die Zeitfahranzüge noch nicht so verbreitet auf der Langstrecken. Da habe ich, glaube ich, keinen gesehen mit Zeitfahranzug von den 24-Stunden-Fahrern, und die hätten mich auch nicht traut, weil die doch Trikottaschen haben wollte für einen Riegel und ein Gel, und das Handy habe ich eingesteckt gehabt. Du hast ja so ein Mini-Handy gehabt für Notfälle quasi, weil es vorgeschrieben ist von der Rennleitung. Und auch wenn man mal zwischendurch pinkeln muss, ich meine, du, weiß ich nicht, das Pinkeln ist dann nicht so einfach wie... Wie war das dann während der Fahrt? Weil wenn du da mehr Zeit verlierst oder vielleicht blöd am Radl sitzt und ein Sturzrisiko hast, dann lohnt sich das Ganze nicht. Und was ich mir auch nicht traut habe, war eine Zeit vor Helm. Ich habe einfach mein Evade aufgehabt von Specialized, der ist ja auch sehr schnell, aber trotzdem halt belüftet, weil tagsüber wird es ja dann richtig warm.
Also, wo fange ich an? Das Mini-Handy, was ich da ja so stolz geschickt habe, was so groß wie ein Dame war, die 25 Euro haben sie nicht ausgezahlt. Weil es ist circa zwei Tage hat es funktioniert, und dann hat es auf einmal keinen Empfang mehr gehabt. Dann haben wir uns gedacht, okay, das geht nicht, und ich habe im Endeffekt mein eigenes Handy eingesteckt, weil der Roberto von Maro Italia hat mir Innentaschen eingenäht, damit ich schon was einstecken kann, aber kein Aeronachter habe. Und zu den Handy war ich nie und nimmer hinkommen. Allah, das war wirklich nur für, für das Reglement gedacht, weil man muss ein Handy einstecken haben. Pinkeln ist gegangen, nach 13 Stunden bin ich einmal pinkeln gegangen, und ich kann sowieso nicht während dem Radlfahren pinkeln, somit hat sich das Thema eh erledigt, überhaupt stehen bleiben. Erstens war eine recht lange Pause nach 13 Stunden, bis ich dann fertig war. Es war so in Borrego, die Temperaturstürze kennst du ja in der Wüste, wir sind weggefahren mit 28 Grad. Ich habe unter dem Zeitanzug nur ein Netzleiberl angehabt und bin mit Knielinge 10 wärmer weggefahren. Und in der Nacht haben wir dann zwischen einmal lange Handschuhe gezogen und die Temperaturen sind immer weiter gefallen auf 2,5 Grad um 6, 7 in der Früh. Das heißt, es war richtig zapfig und ich habe dann meine Finger nicht mehr gespürt. Und es hätte ja nichts gebracht, wenn ich stehen bleibe, weil ich habe nicht mehr Handschuhe mitgehabt. Somit bin ich mit taube Finger durch die Gegend gefahren. Dementsprechend lustig war das Pinkeln, weil ich habe dann irgendwie den Zip aufgeregt vom Zeitanzug, halt gepinkelt. Und dann habe ich nicht mehr gescheit zugekriegt mit den tauben Fingern. Dann habe ich meinen Handschuh natürlich nicht anziehen können. Dann habe ich das irgendwie mit die Zähne gemacht, in den Handschuh rein. Und dann bin ich weitergefahren. Das war ja recht spannend. Und ja, die 2 Grad waren auch für Netzleiberl und Zeitanzug richtig frisch. Aber ich habe das nicht als so schlimm in Erinnerung. Schlimmer waren eigentlich die Finger, dass ich den nicht mehr gespürt habe. Und da habe ich auch die Flaschen in der Nacht verloren, weil ich einfach nicht mehr gescheit trinken habe können. Ich habe nicht gewusst, bin ich in der Halterung von der Flasche oder nicht. Ja, und so ist halt eine, habe ich geopfert.
Ja, ist schon so ein Temperaturunterschied. Also prinzipiell kann man bei 2 Grad Radfahren und man kann auch bei 28 Grad gut Radfahren, aber innerhalb eines Tages, einer Radfahrt, so ein Temperaturunterschied von 26 Grad, der nimmt dann schon nochmal anders mit.
Ja, es war aber wirklich anstrengend und ich habe das Gefühl gehabt, das kriege ich dann nicht mehr so viel Druck aufs Pedal und dann ist die Leistung in der Zeit nochmal zurückgegangen. Zur Leistung selber, glaube ich, kann ich eh was sagen oder zum Rennverlauf einmal, den haben wir noch.
Ja, den haben wir noch gar nicht besprochen.
Genau.
Aber ich würde sagen, jetzt reden wir schon so viel über die Vorbereitung und über das allgemeine Feeling und die Strecken in Borrego Springs. Wir haben noch von dir einen Einspieler, wo du auch das Thema Flaschenübergabe ein bisschen besprochen hast, weil das habt ihr auch speziell trainiert.
Ja, richtig. Da haben wir uns richtig viel überlegt und gescheit ohne Hirn.
So, grüß euch. Recap Day 5. Letzter Abend, bevor es ins Eingemachte geht. Morgen ist Start. Was hat sich heute noch da? Eigentlich nicht viel. Wir haben die letzte Trainingseinheit absolviert. Sind so wie viel herumgenutzt, hab geschaut, dass ich mich ausrast. Der Veranstalter hat die Pitzone abgesteckt. Ja, die ist noch kleiner, als wir erwartet, als wir glaubt hätten. Jetzt wird es richtig spannend. Zum Tragen kommt, dass die Pitzone am Christmas Circuit ist. Das heißt, das ist ein riesen Gasverkehr, wie im Schnitt kann man sich das ungefähr vorstellen. Und es gibt da eine einzige Laterne und die ist gegenüber von der Pitzone. Das heißt, es ist in der Nacht stockfinster. Es ist eng, man hat keinen Platz, das wird richtig spannend. Der Vorteil ist, das wird für jeden spannend. Es wird in der Nacht arschkalt. Wir kriegen so um die 6 Grad. Da stellt sich nicht die Frage, was man anzieht, sondern eher die Frage, was zieht man nicht an. Mit Jetlag so ziemlich her die ganze Zeit. Das heißt, ich habe noch immer keinen steilen Schlafrhythmus, fühle mich eigentlich relativ müde ständig. Was beim 24-Stunden-Rennen ja eigentlich wurscht ist, weil da ist komplett Bowil, ob ich gleich am Anfang müde bin oder in der Nacht. Müde wird jeder irgendwann einmal.
Theoretisch richtig. Praktisch habe ich schon ein besseres Gefühl, wenn ich ausgeschlafen am Start stehe, muss ich sagen.
Ja, das muss ich sagen, da habe ich mich selber bewusst belogen.
Es hilft eh nichts, wenn du mit dem Jetlag zu kämpfen hast, kannst du es eh nicht mehr ändern am ja, Tag vor dem Start.
Genau, ich wollte einfach den Druck rausnehmen, dass ich total müde am Schlaf am Start stehe, weil ich schon wieder nicht schlafen habe können. Und da habe ich mir das einfach schön geredet, dass es egal ist, wann man wird.
Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Flaschenübergabe. Wir haben es jetzt da im Einspieler, glaube ich, außergekürzt, weil es nicht gut zu verstehen war, so viel Wind im Hintergrund. Du hast deine Hand um 180 Grad verdreht, damit du die Flaschen greifst und dann hinten die Flaschen kopfüber in die Halterung stecken kannst.
Ja genau, ich habe meine Hand um 180 Grad verdreht, dass ich nachher wieder die Hand, während ich zum hinteren Flaschenhalter in den Sattel greife, wieder um 180 Grad verdrehen kann und nachher gescheit die Flaschen einstecken kann. Und wenn man quasi mit 180 Grad, also Daumen nach unten, verdrehter Hand die Flaschen nehmen muss, während dem Fahren, das ist recht spannend. Und wir haben uns einfach, die Lösung für uns war, wir fahren einfach viel langsamer. Der Eibach-Wolfgang hat mir geschrieben, was das soll. Das muss er mit mir nochmal üben auf Gran Canaria. Und für mich hat es da keine andere Lösung gegeben und für meine Betreuer auch nicht, bis vom Vogt die Mama uns eine Nachricht geschickt hat. Die hat das nämlich alles brav verfolgt. Und bei uns war es 11 in der Nacht. Das heißt, es war daheim in der Früh, schickt sie uns eine Nachricht, warum wir die Flaschen nicht am Kopf stehend übergeben, dann kann ich normal hingreifen und kann es hinten reingeben und das war die Lösung und auf das war man nie draufgekommen.
Und du hast immer, dass Mütter vielleicht zu vorsichtig sind oder beim Radlfahren vielleicht nicht ideal im Betreuerteam aufgehoben sind, aber in dem Fall die Lösung von Mama kommen, auch wenn es nicht deine Mama war, aber trotzdem.
Egal, welcher Mama, die Mama hat im Endeffekt immer recht.
Ja. Du wolltest zum Rennverlauf was sagen, der Straps hat dich abgewürgt, aber jetzt wollen wir vom Rennen auch was hören.
Ja, der Rennverlauf hat angefangen vorm Startschuss, der Start war um 17 Uhr am Abend und wir machen dann immer einen Circle of Power, wo ich immer ein bisschen ein Recap meinem Team sage, wie ich die Vorbereitung empfunden habe. Und das haben wir natürlich auch festgehalten und das würde ich keine vorenthalten.
Und gleichzeitig habt ihr noch mitbekommen, dass in der Heimat berichtet worden ist, oder? Im Radio oder im Fernsehen?
Genau, der Radio Niederösterreich, das ist der Seitenblicke von Niederösterreich, der hat berichtet. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man dann von der Heimat quasi zugespielt kriegt, die Medien werden nicht alle berichtet und egal, wo ich am Medium berichtet, es ist immer besser als gar keins.
Radio Niederösterreich oder Antenne Niederösterreich, nicht, dass da zu Verwechslungen kommt.
Nein, es ist Radio Niederösterreich, der Sender, mit dem jeder Niederösterreich aufgewachsen ist.
Und in Borrego Springs an der Westküste der USA beginnt morgen die 24-Stunden-Ultrarad-Weltmeisterschaft mit einem Niederösterreicher am Start. Der Wolkersdorfer Philipp Kaider hofft bei seiner WM-Premiere auf einen Spitzenplatz.
Was ich mein Wort für das Rennen ist, dass ich gesund durchkomme, dass ich meine Leistung abrufen kann und dass er Spaß macht, auch wenn es eigentlich von die 24 Stunden sicher 20 Stunden richtig, richtig hart sein wird.
Beim Race Around Austria ist Kaider heuer auf Platz 2 gelandet. Der Startschuss zur WM fällt heute Nacht um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
So, danke, dass ihr mitgekommen seid. Ihr habt jetzt die Prüfung mehr reingekackelt. Eine Woche lang. Und jetzt da, hacke ich für euch.
Race, gib mal Gas. Gib mal Vollgas.
Zeigen wir es denen. Mach's das.
Ja, jetzt ist Zeit geworden, dass ich arbeite, weil meine Betreuer, die haben mir wirklich alles abgenommen. Ich glaube, ich habe nicht einmal ein Heferl in die Abwasch gestellt während der Vorbereitungszeit.
Ja, du klingst da sehr emotional.
Ja, es hat sich ziemlich viel Druck aufgebaut. Ich wollte ein gescheites Ergebnis noch abliefern. Ich habe gemerkt, dass die medial ziemlich viel Aufmerksamkeit im Vorhinein schon da ist. Ich habe gewusst, dass mich viele, viele Leute daheim verfolgen werden. Und ich habe gewusst, dass meine Form gut ist und ich wollte abliefern und ich wollte meinen Leuten, die immer mit sind und die das in der Freizeit machen, einfach was zurückgeben, dass sie auch wissen, dass ich alles gebe. Und ja, da habe ich gewusst, jetzt liegt es nur mehr an mir.
Und wir daheim haben gebannt zugeschaut.
Ja, zuschauen, wir haben Ticker gelesen.
Rundenzeiten.
Ja. Es ist ja anders als bei einem anderen Rennen, wo man wirklich Punkte auf der Karte verfolgen kann. Da kriegt man jede Stunde eine neue Rundenzeit und vor allem am Anfang tut sich sehr wenig, weil sehr, sehr viele Leute in der gleichen Runde innerhalb von wenigen Minuten sind und wenn man jetzt nicht ständig am Ticker hängt und alle halbe Stunde reinschaut, dann sieht man Philipp Kaider, Ralf Diseviskurt, gleiche Runde, gleiche Rundenzeit quasi. Und passiert wenig, aber dann entwickelt sich das Rennen dann doch ein bisschen auseinander.
Man hat aber trotzdem gesehen, dass zumindest beide sehr schnell sind. Also man hat irgendwie schon ausgelesen, die ersten Stunden sind so, wie man es sich denkt. Beide bringen ihre Leistung, keiner hat jetzt so richtige Startprobleme oder Pannen und ihr wart einige Stunden innerhalb von ein paar Minuten.
Ja, es
war... Zuerst hat der Ralf ein bisschen schnelleren Start erwischt, dann hast du einmal zurück überholt und dann irgendwann bin ich, glaube ich, schlafen gegangen. Aber es war quasi, bis dorthin war es hier quasi Kopf an Kopf innerhalb von ein, zwei Minuten.
Ja, richtig. Der Ralf ist im Startblock vor mir gestartet, ich eine Minute nachher. Und er hat nur die Florence, seine Frau, mitgehabt zum Betreuen. Und das hat sich total gut ergeben, weil so wie es beim Weitradlfahren ist, das ist noch, wird sehr, sehr sportlich alles gehalten. Und somit haben meine Betreuer die Florence unterstützt, haben den Ralf gescheit mitbetreut, dass das schneller geht. Und die Florence hat bei uns ein bisschen mitgeholfen und haben sie gut verstanden. Und zwischen Ralf und mir waren eigentlich Minuten, nur Sekundenunterschied. Ich habe ihn aber nie gesehen. Und ich mir dachte, das gibt's ja nicht, wo ist denn der, den muss ich doch einmal einholen auch. Und was ich auch nicht mitgekriegt habe, ist, dass ich gleich vom Startweg alle anderen überholt habe und ich mir dachte, warum hole ich ihn keinen mehr ein? Bin ich wirklich so langsam? Aber von der Warte hat es gepasst, von den Durchgangszeiten hat es auch gepasst, weil die ersten Stunden war ich auf Streckenrekord unterwegs, das waren die Wattzahlen, die ich geglaubt habe, halten zu können, was rechnerisch möglich ist, aber rechnen kann man viel. Dem war dann doch nicht so. Und was blöd war, dass der Ralf nach 7,5 Stunden ist er bei einem Liegeradfahrer. Das sind eigentlich sehr gefährlich auf die Strecken, weil wenn man mit einem 50er fährt und dann fährt der Liegeradfahrer fahren mit einem 30er, dann ist der schnell da und das ist in Ralf passiert, der ist hinten aufgefahren, ist gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und war dann raus aus dem Rennen und dann habe ich bei den Durchfahrten immer gefragt, was mit dem Ralf ist, und sie haben mir dann gesagt, er ist draußen. Dann war die Frage, wie schaut es danach aus, wer ist vor mir, und ich habe nur gehört, es ist keiner weit und breit, und es war wirklich so, dass der nächste Gegner war da schon 40 Meilen hinter mir, und da hat mich dann ein bisschen die Motivation verlassen. Weil ich hätte ja nur mehr fahren müssen und ich habe gemerkt, die Leistung kann ich nicht halten und ich habe gesehen, dass der Streckenrekord mir gerade durch die Finger rinnt und ich habe nicht mehr drucken können.
Man hat ja das außenstehend nicht mitgekriegt, was mit Ralf genau passiert ist. Nur, dass dann ein Sturz passiert ist, dass er aus dem Rennen ist, aber nicht, dass es eine Kollision war mit einem Liegerad. Ich glaube, das wollten sie vielleicht auch nicht kommunizieren. Immer gedacht, vielleicht ist es passiert in einer Kurve, wird das so wie immer als sehr gefährlich empfunden, nämlich du hast das schwache Licht oder besser gesagt, du bist sehr schnell, du brauchst wirklich ein sehr, sehr gutes Licht und wenn du um die Kurven fährst und du hast das Licht am Lenker montiert, dann siehst du nicht um die Kurven. Und ich habe einige Male, war es bei mir sehr knapp, dass ich fast zu eng um die Kurven gefahren bin, weil innen hast du dann halt Sand. Du hast quasi innen das Bankett und Sound und wenn du da zu knapp innen fährst, dann frisst du den Vorderreifen. Und ich habe halt befürchtet, dass vielleicht sowas passiert.
Ja, nein, es war nicht in einer Kurve. Ich glaube, er ist so gegangen wie mir, weil ich halt auch fast so einen Liegeradfahrer mal mitgenommen. Ich habe nämlich geschaut, dass ich möglichst aero bin und habe im Kopf halt auch Einzug gehabt und habe runtergeschaut und wie ich wieder auf Vierer schaue auf die Straßen, ist auf einmal so ein Liegeradfahrer direkt vor mir und ich habe schnell noch, also gerade noch ausweichen können. Und den Ralf, der hat es genauso gegangen sein. Die sind so schnell da und wenn du einmal unaufmerksam bist, nachher kann es schnell vorbei sein.
Die werden dort immer in einer eigenen Wertung gewertet, aber sind natürlich parallel mit allen anderen auf der Strecke. Und es ist ein Thema, das bei uns eigentlich sehr selten irgendwo zum Tragen kommt, dass Liegeradfahrer zahlreich unterwegs sind. Dort ist diese Disziplin wesentlich beliebter als bei uns. Das sieht man bei... Ja, auch bei normalen Ausfahrten, wenn man in Oceanside oder so trainieren geht, sind dort Liegeradfahrer viel stärker unterwegs als in Österreich.
Mhm. Das stimmt schon.
Also wenn man sehr, sehr ungewohnt, weil genau. Man einfach nicht weiß, wie man da reagieren soll, weil man das teilweise noch nie gesehen hat.
Ja, am besten weit ausweichen und vielleicht war es auch eine Überlegung, ob die nicht an einem anderen Tag das Rennen austragen, weil das schon sehr gefährlich ist, muss man wohl ehrlicherweise sagen.
Der Streckenreif Kort rinnt er durch die Finger, die Motivation schwindet, deine Hände sind taub. Wie hast du dich aus dem Loch rausgeholt und dich dazu motiviert, weiterzufahren und weiter schnell zu fahren?
Also weiterzufahren ist nie, hat sich nie die Frage gestellt. Die Frage ist nur, wie sehr gewöhnt man sich selber, weil man muss nur mehr fahren unter Anführungsstrichen und 40, 50 Meilen verlieren, da muss schon was Schlimmes passieren, dass das funktioniert. Aus dem Loch hat mich der Max geholt, weil die Betreuer haben natürlich mit einem Kontakt gehalten und er hat dann gesagt, wenn ich jetzt da die nächsten, ich glaube, 5 oder 6 Stunden am Schluss noch 34 irgendwas Durchschnittsgeschwindigkeit habe, nachher bin ich der Einzige, der mehr als 850 Kilometer geschafft hat. Hinter dir natürlich, Christoph. Und am Anfang habe ich das irgendwie nicht gescheit realisiert. Ich habe dann meine Rundenzeiten gesehen und mir gedacht, ich weiß nicht, das geht sich ja nicht aus. Und dann bin ich trotzdem mit Tempo gefahren. Und irgendwann habe ich es realisiert, dass das funktionieren kann. Und da sagt man dann nicht, mein Betreuer beim Durchfahren und jetzt tue ich mal wieder gescheit Radl fahren. Und er hat vollkommen recht gehabt, weil dann ist es ausgegangen. Und dann haben wir unseren Trick 17, wie es heiß worden ist, noch ausgepackt, nämlich wir haben gewusst, es wird warm wieder werden und über Netzleiberl an und ich kann es aber nicht ausziehen, weil ich einen Zeitfahranzug anhabe und aus- und anziehen einen Zeitfahranzug geht auch nicht und somit haben wir einfach einen Zip aufgerissen, haben das Netzleiberl zerschnitten, haben es irgendwie rausgezogen, den Zip wieder zu und so bin ich weitergefahren.
Und das war natürlich das gleiche Messer, wie schon die Scheibenbremsen und das Stiffneck bearbeitet wurde.
Das ultimative Messer, mit dem man alle Probleme lösen kann.
Ich habe jetzt gerade an den Hulk Hogan gedacht, der im Wrestling-Ring immer vorm, wie sagt man da, vorm Start, bevor es der Kampf losgegangen ist, immer sein Leiberl zerrissen hat. Ganz theatralisch.
Ja, das war der Trick 17 und dann habe ich einen Sturz habe ich auch gehabt. Das ist auch ein ganz nette Geschichte. Ich bin durch die Wechselzone gerollt und wollte meinen Betreuer, während ich Schurli nehme und Schurli trinke, gleichzeitig was sage und da hat mir links und rechts so Verkehrshutterl stehen und ich bin langsamer und langsamer geworden und irgendwann habe ich das Gleichgewicht halt verloren und bin in die Hutterl reingebogen und nachher bin ich einfach im Stehen umgeflogen. Und die Moderatoren vom Rennen haben immer schon Stimmung gemacht, der kam der Leader und da sind halt immer Leute gestanden, haben viel gejubelt und war immer halt der Auflauf bei jeder Zieldurchfahrt. Und ich fliege da um ins Stehen, dann stehe ich auf, trinke mir Schurli und dann klippe ich wieder ein und fahre weiter und auf einmal bricht der volle Jubel aus. Und ich habe mir halt gedacht, was ist da los? Haben die jetzt geglaubt, dass ich aufhöre zum Radlfahren? Oder dann jetzt meine Deppeneinlage bejubeln? Irgendwie war das halt total suspekt. Und das hat irgendwie die amerikanische Mentalität wunderbar wiedergespiegelt und war ziemlich witzig irgendwie dann im Nachhinein gesehen. In der Situation habe ich nicht gewusst, was das jetzt soll natürlich.
Nach welcher Zeit ist das passiert?
Ja, das war so, es war schon hell, es war Vormittag, wären so 18 Stunden, 20 Stunden okay. gewesen sein.
Wenn es in der letzten Stunde gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, vielleicht haben sie von mir her irgendwie gedacht, dass sie die Österreicher gern hinsetzen und am Schluss nicht mehr weiterfahren oder so. Aber nach 18 Stunden wahrscheinlich haben Amerikaner nicht einmal das vermutet.
Nein, dann war es auch so, dass der Lenker verbogen war, dann habe ich nochmal stehen bleiben müssen und irgendwie gerade biegen war dann oder ist bis jetzt schief. Das Zeitfahrrad hängt an der Wand aktuell.
Wie warm ist es dann tagsüber geworden?
Es hat wieder 28 Grad gekriegt. Es ist richtig schnell warm geworden innerhalb von ein paar Stunden. In Zeitfahrheim habe ich dann aber trotzdem auflassen. Das habe ich gut ausgehalten. Aber das Netzleiberl hat daran glauben müssen, es waren nicht Kollateralschäden.
Ich kann mich erinnern, bei mir jetzt dann knapp über 30 Grad gehabt und das war für mich eigentlich das Schlimmste. Ich habe mit die 3, 4 oder 5 Grad, was bei mir damals gewesen ist, in der Nacht keine Probleme gehabt. Da war meine Leistung sehr hoch und dann hast du genau sehen können, das war wie die Grafik oder der Kurvenverlauf von der Leistung war wie auf den Kopf gestellt, der Kurvenverlauf von der Temperatur. Mit jedem Grad, was wärmer geworden ist, habe ich ein paar Watt weniger drucken können und mit 30 Grad Celsius war meine Leistung dann halt deutlich tiefer und dann die letzte Stunde ist es wieder etwas kühler geworden, wo die Sonne dann untergeht und da ist die Leistung wieder angezogen. Also bei mir ist das immer sehr ausgeprägt. Umso wärmer, umso weniger Kraft habe ich dann am Pedal.
Ja, das ist bei mir eher die Kälte, wenn es zu kalt wird, nachher fühle ich mich nicht wohl und kann auch nicht gescheit drucken. Die Hitze macht mir eher weniger zu schaffen.
Bist du ein Ram-Talent?
Das weiß ich nicht. Vielleicht würde ich es einmal beweisen, aber aktuell ist es in weiter Ferne.
Wie war jetzt dann so die, sagen wir, die Schlussphase vom Rennen, wenn es weißt, du bist in Führung und Hast du also den Gedanken gehabt, du bist vielleicht einmal nur da dabei und du kannst jetzt das Beste rausholen? Und du hast eh schon gesagt, der Max hat dich noch darauf hingewiesen, dass du über 850 schaffen kannst. Wie viel Euphorie hast du am Schluss noch entwickeln können?
Na, am Schluss richtig viel, weil ich habe gesagt, die 850 oder 856 war eigentlich ausgemacht, die Fahre. Und am Schluss ist ja der Sprung auf die kurze Runde. Und ich wusste, jetzt muss ich auf die kurze Runde und wollte schon einbieren. Und dann haben sie mir nachgeschaut, nein, ich darf noch nicht fahren, die ist erst in einer Minute freigeben. Und sage ich so, na, darf ich die lange noch fahren? Und der Official hat gesagt, ja. Und da bin ich einfach abgebogen und bin die lange gefahren. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mir eine Teilnehmerin, die hat da schon gewartet beim Abbieger, die hat mich nur angeschaut und hat den Kopf beidelt. Und ich habe mir gedacht, warum sollte ich da jetzt Minuten verschwenden? Und bin halt die lange gefahren und habe mir dadurch viele kurze Runden erspart, die eh unangenehm sind. Aber mir ist es dann so gegangen wie dir. Mir hat ja mit dem Nacken extrem weh da und die Schultern wegen den vielen Schlägen. Und Punkt 856 Kilometer bin ich vom Radl gestiegen und habe gesagt, ich fahre keinen Meter weiter. Und eine Runde war sie eigentlich noch ausgegangen.
Das wären dann noch 7 Kilometer gewesen.
Ja, genau, es waren über 860. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe es mit meinem Gewissen vereinbar können und ich ärgere mich jetzt auch nicht, dass ich es nicht gemacht habe, muss ich ehrlich sagen.
Das macht man viel zu selten, einmal so die letzten 20 Minuten einfach genießen.
Ja, das war ja der Kurt Matzler da mit Zoli, seinem Teamchef. Und der Zoli ist ein recht guter Masseur und der hat auf einmal angefangen, also nichts mehr zu massieren. Das war sehr angenehm, dass ich die 20 Minuten nicht am Radl verbracht habe, sondern schon massiert worden bin.
Wie war dann die Stimmung? Ich muss sagen, die zweimal, wo ich gefahren bin, war die kurze Runde schon fein, weil da ist dann natürlich wieder mehr los. Da triffst du viel mehr Leute, wo es sich zuerst auf der langen Runde so aufteilt und plötzlich hast du wieder alle paar hundert Meter jemanden vor dir. Und es ist halt eine weitläufige Gegend, jetzt hast du nicht so geballtes Publikum oder so, aber trotzdem ist beim Zürenlauf dann einiges los und ich habe das sehr schön gefunden.
Ja, die Stimmung ist dann auf der kurzen Runde sehr speziell, sagen wir so. Also ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass viele Fahrer Pause machen und nachher, wenn es auf die kurze Runde geht, steigen sie wieder ins Rennen ein. Es war witzig zum Erfahren und da pusht sie oder versucht sie jeder gegenseitig zu pushen, aber bei mir hat es nichts mehr zum Pushen gegeben. Ich war einfach schon tot und die Schläge sind mir am Socken gegangen und ich habe halt noch die 2-3 Runden runtergetraut. Aber die Stimmung im Ziel, die war schon speziell, weil die 24 Stunden, die WM, eigentlich seit du dich gefahren bist, schon immer in meinem Hinterkopf war und ich bin Max dazu mal gesagt, wenn er glaubt, dass ich es gewinnen kann, soll er mir sagen, dann fahre ich mit. Und dermal war es eben so weit, dass er gesagt hat, ich soll mich anmelden.
Das ist ein Flug buchen.
Ja, ich plädiere in Zukunft, dass man mit Trainer die Reihenfolge immer genau vorgibt. Und somit wollte ich es gewinnen und nachher ist mir das bewusst worden, dass ich es gewonnen habe, aber noch mehr ist mir bewusst worden, der Verlauf von meiner Karriere, weil man sieht sich selber noch immer so in den Kinderschuhen. Für einen ist ja, ob ich jetzt früher am Radl sitze, vor 6 Jahren oder jetzt am Radl sitze, ist für mich noch immer selber, weil ich sitze noch immer am Radl. Nur vor 6 Jahren warst oder bist du noch immer ein Vorbild von mir und das war so weit weg, wo man gedacht hat, wie kann man so weit Radl fahren, wie kann man so schnell Radl fahren. Und dann kommt man über die Ziellinie und auf einmal realisiert man langsam, eigentlich das große Vorbild oder was so weit weg war, das ist auf einmal gar nicht mehr weit weg. Ich meine, natürlich ist noch ein Riesenunterschied zwischen uns, das will ich nicht schmälern, aber man steht gleich dahinter. Und wenn man das realisiert, dann ist es schon ein spezielles Gefühl und ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwie surreal für mich, weil es immer noch genauso Radlfahren ist wie vor 6 Jahren eigentlich.
Vom Vorbild zu demjenigen, der dir mit seinem großen Namen noch einen Startplatz besorgt oder es zumindest versucht. Und das war dann auch noch Thema im Zielinterview. Da bist du auch wieder drauf angesprochen worden.
nur, dass das niemand falsch versteht, ich habe nicht für dich einen Startplatz organisiert, das hast du ganz allein gemacht, ich habe zu dir gesagt, das will ich nicht und das ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig so den anderen gegenüber und du hast dich dann ganz mal auf die Warteliste gesetzt.
You might be surprised to know that about a week ago, this guy messaged me and said, this guy, Kider, is someone that you should be looking at. You might have heard the one who messaged me, his name is Strasser, Christoph?
Yes.
Strasser.
He's a friend of mine.
Yes. A friend, did you race with him? Did you train with him? Or
He lives about 200 K away, uh-huh. But once, two times a year, I drive to him.
530 miles, I don't know that anybody but Strasser has done more than that.
Yes, but Strasser has done much more than that.
Yeah, yeah, he did 554, I think yes. It was, yeah. You look good out there. Were you feeling good the whole time?
Die klassischen Fragen.
Ja. Und auch das Lieblingswort der Amerikaner, awesome and awful.
Yeah, und good job. es ist immer ganz lustig, ich lese natürlich immer die Beiträge, die das RAM-Media-Team, und das sind ja dann auch verantwortlich jetzt gewesen für die 24-Stunden-WAM in Borrego Springs, was da veröffentlicht wird. Und da haben sie halt ein paar Favoriten quasi genannt. Da haben sie geschrieben, natürlich vom Ralf die Seviskur und von Noah ein paar Amerikaner, die ich jetzt nicht so stark eingeschätzt habe. Und dann habe ich dem Vic geschrieben, also dem Journalisten, dem Redakteur, ob er nicht den Philipp Kider auf der Liste hat, gell? Weil, ich habe geschrieben, der ist jetzt halt Zweiter geworden beim Race Around Austria und hat schon diese und diese Erfolge. Und dann hat er geschrieben, ah, danke für den Tipp. Und er schafft es jetzt nicht mehr, dass er einen Artikel über dich schreibt, aber wenn er dann nach dem Rennen irgendwie was über dich schreibt, weiß er zumindest. Und ich bin dort schon sehr beliebt als Tippgeber. Ich habe schon öfters irgendwie einen Hinweis gegeben auf gute Fahrer und Fahrerinnen, weil sie halt einfach in Europa nicht so genau am Schirm haben, was da abläuft. Und gerade aus Österreich kommen immer ganz viele gute Leute. Und das ist dort meistens nicht so bekannt. Und dann wäre ich oft gefragt, du, Christoph, wie schätzt du den oder die ein und wer kennt da gut sein und bitte um deine Einschätzung oder so.
Ja, das ist mir aufgefallen, weil initial habe ich mich eh sehr geärgert, dass ich in den zweiten Startblock noch gekommen ist. Ich mir gedacht, schauen die nicht, wer in Österreich schnell ist. Und dann hat mir der Kommentar von der Xandi Meixner auf Facebook taugt, wie es geschrieben hat, endlich haben wir die Amerikaner Angst vor dir, wenn sie dich auf der Startliste sehen.
Ein anderes Thema, was mich ein bisschen geärgert hat, vor allem aus deiner Sichtweise, wenn ich mich in die eine versetze, hat es dann ein Facebook-Posting gegeben vom Rennradmagazin mit der Meldung, Philipp Kider, 856 Kilometer, wird Weltmeister im 24-Stunden-Einzelzeit fahren. Und Kommentare sind dann gekommen wie, naja, der Strasser ist ja viel weiter gefahren, der ist über 1000 Kilometer gefahren. Und da wieder sogar zurückgeschrieben, dass das völliger Schwachsinn ist, dass man das nicht vergleichen kann. Dass das andere Strecken ist, andere klimatische Verhältnisse. Meins war ein Weltrekordversuch, das war mein Saisonhighlight. Und ich kann jetzt auch nicht jedes Ergebnis bei irgendeinem Marathonlauf immer auf den Weltrekord beziehen. Das ist einfach ganz was anderes. Ich wollte nur jetzt von dir wissen, ist das für dich irgendwie ein Stress, wenn solche Meldungen kommen?
Also dadurch, dass ich ja medial gar keine Erfahrung habe oder beziehungsweise noch nie so Aufmerksamkeit gehabt habe, wie jetzt durch den Weltmeistertitel, muss ich sagen, ja, und ich habe auch nicht gewusst, wie soll ich darauf reagieren. Weil wenn ich jetzt, ich habe das auch gelesen und ich mich geärgert, habe mir gedacht, irgendwie, du vergleichst Äpfel mit Bieren, recherchiere einmal gescheit. Ich wollte aber nicht darauf antworten, weil ich mir gedacht habe, mir ist es zu mühsam, das alles zu erklären und mir zu erklären. Wenn sich wer dafür interessiert, nachher liest er nach und versteht das auch und das überlasse ich anderen. Und außerdem wollte mich ich da auch nicht profilieren, wenn es um meine Person geht und irgendwer versucht, das mit was anderem zu vergleichen, dass ich mich dann quasi wieder auf eine Stufe stellen will und sagen, na, so ist es nicht, ich bin so super und das ist mir auch nicht wert. Ehrlich gesagt, dann ist es halt einmal so die Meinung und haben wir gedacht, ich will noch öfters irgendwelche Ergebnisse vielleicht liefern und dann wieder auch wieder von mir lesen oder hören und dann kann er sich selbst noch mal ein leichtes Bild zeichnen.
Ich habe da ans Skispringen oder ans Skifliegen zum Beispiel gedacht, wenn jetzt jemand am Kulm in Österreich auf der Skiflugschanze gewinnt, wird er wahrscheinlich knapp über 200 Meter fliegen oder springen und wenn ich dann sage, Stefan Kraft, Weltrekord über 250 Meter, hat das im Prinzip auch überhaupt keine Relevanz.
Ja, genau, das andere Chancen, Skisprungchancen, andere Strecken und man kann auch schwer Jahr zu Jahr vergleichen, weil man weiß, in Borrego hat es einmal gegeben beim Rennen sehr viel Wind, wo der Shane Trottner, glaube ich, ist Zweiter da geworden und da ist ja gerade, hat der Gegenwind gehabt bei den langen Schmierer, den du schon erwähnt hast und ich kann mich erinnern, im Training habe ich auch viel Wind gehabt und da bin ich den mit 19 km/h aufgefahren und im Rennen habe ich wenig Wind gehabt, bin mit 30 Knoppe aufgefahren und da hätte ich auch lang nicht die Kilometer geschafft.
Du hast das schon angesprochen, du wirst noch weitere Ergebnisse liefern. Das klingt jetzt nicht so, als würdest du jetzt zurücktreten und deine Karriere beenden. Was sind deine Pläne, Ziele fürs nächste Jahr?
Ich darf die Flo-Frage noch ein bisschen ergänzen, weil es ist heuer so gewesen, dass jemand, der ein sehr, sehr gutes Ergebnis geliefert hat, danach nämlich wirklich zurückgetreten ist. Und an dieser Stelle möchte man Sebastian Michitschläger noch alles Gute wünschen.
Für die Karriere danach.
Für die Karriere danach, weil der hat noch einen Race Around Austria-Sieg, ein bisschen überraschend gesagt, er hängt jetzt sein Rad an den Nagel und widmet sich seiner Familie. Er war bei uns auch mal zu Gast und hat von seinem Ram-Vierer-Team Erfolg unter anderem auch erzählt. Und wir hoffen, dass du jetzt nach dem Erfolg nicht aufhörst.
Nein, ich muss sagen, das Karriereende von Sebastian Michitschläger ist für mich genauso überraschend gekommen, und ich mir gedacht, ja, voll schade, aber absolut verdient, dass er seine Karriere so beendet, weil er da dazu gesagt, es ist egal, welches Ergebnis es worden war beim Race Around Austria, er hätte die Karriere beendet und somit umso schöner und umso besser für ihn, dass er das wirklich gewonnen hat und er ist natürlich zu verkunden, weil er klar der Bessere war und er ist ein irrsinnig sportlicher Mensch, im Sinne von Sportsgeist natürlich auch. Für mich ist es erst vorbei, wenn es mir keinen Spaß mehr macht und aktuell bin ich noch ziemlich on fire und nächstes Jahr tue ich mal beim Race Around Niederösterreich nicht co-kommentieren, sondern sofern mir nichts in die Quere kommt wieder, ein Bandscheiberl im oberen Bereich, das hätte ich noch offen, würde ich selber an den Start stehen, weil mein Startgeld habe ich ja bereits eingezahlt gehabt und mein Startplatz ist gnädigerweise verschoben worden nur.
Und Flugtickets hast du auch schon eins, noch weiter.
Ja, und falls die Staatsmeisterschaft wird, würde ich mich noch extra anmelden. Das habe ich auch schon gelernt. Ja, dann plane ich einen Weltrekordversuch. Der ist allerdings noch in der Planung und somit sage ich da mal nichts drüber. Das wird dann eh noch medial kommuniziert, falls es so weit kommt. Schauen wir mal, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Und dann habe ich noch ein ganz nettes Rennen am Schirm, nämlich das Race Around Poland. Und das ist heuer ganz was Besonderes, weil es gibt heuer das erste Mal Ultracycling-Weltmeisterschaft und die ist beim Race Around Poland. Das heißt, 3600 Kilometer mit knappe 30.000 Höhenmeter sind da zu bewältigen.
Klingt sehr spannend. Da werden wir dich beobachten, wünschen dir Gutes, Schmerzfreies, gesundes Training zu deinen Saison-Highlights hin und wünschen unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr. Wir veröffentlichen am 30.12. und ich wünsche mir selber einen schmerzfreien Silvesterlauf und wünsche mir jetzt selber, weil ich muss jetzt wirklich los, eine feuchtfröhliche Weihnachtsfeier.
Was sollen wir dir noch wünschen? Du hast alle Wünsche bereits deponiert.
Ja, und wir hören uns im nächsten Jahr, würde ich sagen.
Danke, Philipp, für deinen Besuch. Alles Gute. Flo, viel Spaß und bis bald. Und nicht vergessen, Weltmeister-Kaffee
bestellen. Der Beste hält dich wach.